بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سأل الله ما سبحانه سجن الله زيجن هاين بمهات سكايت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Ich bitte Allah Azza wa Jal darum, dass er unsere Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass wir auch nachdem wir auseinandergegangen sind, noch von dem profitieren, was wir während dieser Sitzung gelernt haben. Und bitten Allah Azza wa Jal, dass niemand von uns von diesem Segen ausgeschlossen wird, denn er ist derjenige, der zum Stande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Heute werden wir uns inshallah ta'ala, wie angekündigt, einer neuen Serie widmen. Und zwar werden wir uns inshallah ta'ala beschäftigen mit der Aqidah, das heißt mit der islamischen Glaubensüberzeugung, mit einer Einführung in die islamische Glaubensüberzeugung. Und wie angekündigt wird als Grundlage dafür das Buch Al-Usul Al-Thalatha oder Thalathatul Usul dafür dienen. Und das bedeutet auf Deutsch übersetzt die drei Fundamente, die drei islamischen Fundamente oder die drei Fundamente oder die drei fundamentalen Grundlagen, wie man auch sieht. Und das Wort Usul ist der Plural von Asl. Asl ist eine Grundlage. Asl ist das, worauf etwas anderes aufgebaut ist. Und Usul ist der Plural davon. Und Thalatha auf Arabisch bedeutet drei. Das heißt, die drei Grundlagen oder die drei fundamentalen Grundlagen. Und dieses Buch ist ein Kurztext, also Kurztext in dem Sinne, dass es ein Text ist von wenigen Seiten, der alhamdulillah in deutscher Sprache auch zur Verfügung steht, durch verschiedene Übersetzungen, verschiedene Übersetzer. Und der Autor des Buches, beginnen wir kurz mit dem Autor des Buches, ein paar Worte darüber, ist ein Autor, der einer der Gelehrten des Islam gewesen, rahimahullah ta'ala, möge sich seine erbarmen, und er ist der gleiche Autor wie vom Buch At-Tawhid, Kitab At-Tawhid, was wir bereits, alhamdulillah, komplett durchgegangen sind. Und auch die Audios davon stehen auf der Internetseite Durus zur Verfügung. Und da wir bei der Erläuterung zum Kitab al-Tawhid schon über die Biografie des Autors gesprochen haben, verweise ich einfach darauf und sage nur ein, zwei Worte dazu. Er ist ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts. Wir reden jetzt natürlich von der islamischen Zeitrechnung. Er ist geboren im Jahr 1115, gestorben 1206. Und der Name des Gelehrten ist der bekannte Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. Er ist ein Gelehrter, dem wie viele anderen Gelehrten auch Unrecht getan worden ist. Und das werden wir auch wieder zeigen an diesem kleinen Heft, das er geschrieben hat. Die Wahrheit, liebe Geschwister, ist eine einzige. Wie die meisten Usul-Gelehrten sagen, die Wahrheit ist immer eine einzige. Das heißt also, wenn wir wissen wollen, ob das Ausspülen von Mund und Nase beim Wudu wajib ist oder eine Sunna ist, dann ist es entweder wajib oder eine Sunna. Und es kann nicht sein, dass es bei Allah wajib ist und Sunna gleichzeitig. Also das heißt, einer der beiden gelehrten Gruppen ist im Recht und die andere Gruppe ist im Unrecht. Das meint man damit, wenn man sagt, die Wahrheit ist eine einzige. Und was ich damit sagen will, ist, wenn die Wahrheit eine einzige ist, dann bedeutet das, dass die Falschheit, das heißt alles, was nicht wahr ist, vielfältig ist. Das heißt, es gibt viele verschiedene Ansichten, aber nur eine davon ist die Wahrheit. Und deswegen, wenn wir das betrachten, in Bezug auf die islamische Ummah, im Vergleich zu allen anderen Gemeinschaften der Welt, ich meine damit die Religionsgemeinschaften, so sehen wir, dass der Islam ist eine einzige Religion. Aber die anderen Gemeinschaften sind sehr viele. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass es mehr Angriffe gibt auf diese eine einzige Wahrheit als auf irgendwelche anderen Religionsgemeinschaften, da die Falschheit sich versammelt gegen die Wahrheit. Die Falschheit ist sich nämlich darüber einig, dass diese eine Wahrheit der Islam für sie Feind ist. Und deswegen natürlich sind die Attacken gegen den Islam viel mehr als gegen irgendeine andere Religionsgemeinschaft, die auch für die anderen Religionsgemeinschaften natürlich auch keine Konkurrenz und keine Gefahr darstellt. Die andere Sache ist auf islamischer Ebene. Wenn wir die islamische Welt anschauen, dann ist auch unter den Muslimen, gibt es, wie auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon angekündigt hat, viele Gruppen. Und diese verschiedenen Gruppen und Sekten, auch alle von ihnen, es gibt nur eine einzige Gruppe, die sich auf der Wahrheit befindet. Und das ist diejenige Gruppe, nicht diejenige, die sich irgendwie nach einer bestimmten, die sich einen bestimmten Namen gibt, sondern das ist diejenige Gruppe, die festhält an dem Koran und an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, an dem Konsens der Gelehrten und so weiter und so fort. Das heißt, das sind die Ahlus Sunna wal Jama'a im wahrsten Sinne des Wortes und wie gesagt nicht diejenigen, die sich unbedingt so nennen, denn es kann sein, jemand nennt sich so, handelt aber nicht dementsprechend. Das bedeutet auch wiederum, die Ahlus Sunna wal Jama'a, das heißt die sunnitische Glaubensgemeinschaft, sie wiederum wird automatisch als Feind angesehen von allen anderen Glaubensgemeinschaften innerhalb des Islam. Von allen anderen Glaubensgemeinschaften innerhalb des Islam. Und deswegen ist es auch nicht verwundernswert, wenn man, wenn die Ahlus Sunna am meisten angegriffen wird, weil eben die Sekten vielfältig sind und viele sind und die Ahlus Sunna ist genau eine einzige Gemeinschaft. Genauso wie die Wahrheit eine einzige Wahrheit ist. Und um das noch ein bisschen zu, zurückzukehren zu dem Autor, deswegen ist es auch nicht verwundernswert, wenn in seiner Zeit viele Menschen ihn angegriffen haben, viele seiner Zeitgenossen ihn angegriffen haben und Leute später ihn angegriffen haben, die ja natürlich nicht von der Gruppe, nicht zur Gruppe der Ahlus Sunnah wal Jama'a gehörten oder nur bedingt zu der Gruppe von Ahlus Sunnah Jama'a gehörten. Deswegen ist es keine verwundernswerte Sache, wenn man hört, dass ein Gelehrter wie dieser angegriffen wird von vielen anderen, teilweise auch namhaften Personen. Aber das tut nichts zur Sache, weil wenn diese anderen Personen selbst einen Irrglauben vertreten, eine Irrlehre verbreiten, dann ist ihre Aussage in diesem Zusammenhang nicht viel wert. Wir haben beim Kitab al-Tawhid sehr deutlich gesehen, dass das Buch grundsätzlich besteht aus Ayat aus dem Koran al-Karim, dann Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam und meinetwegen auch ein paar Hadithe über die Sahaba und die Tabi'in und so und danach Schlussfolgerungen aus diesen Überlieferungen und daraus bestand das Buch. Und das Buch, was wir jetzt heute vor uns vorliegen haben, Al-Usul al-Thalatha, die drei fundamentalen Grundlagen. Dieses Buch ist natürlich nicht genauso aufgebaut wie Kitab al-Tawhid, aber es fußt im Grunde genommen auf einem einzigen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich euch inshallah ta'ala vorlesen möchte. Dieser Hadith ist in verschiedenen Werken überliefert worden, über Al-Bara' ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, in Sahih Muslim und anderen, aber die Version, die ich euch jetzt vorlese, ist eine der Versionen, die ein bisschen für eine verlängerte Version, die bei Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala in seinem Sunnahwerk überliefert worden ist. Und auf diesem Hadith, zumindest auf einem Teil dieses Hadiths, basiert das gesamte Werk, was wir inshallah ta'ala in den nächsten Wochen durchnehmen möchten. Al-Bara ibn Azib, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, sagte, wir sind einmal mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wegen des Begräbnisses eines Mannes der Ansar hinausgegangen, das heißt zum Friedhof hinausgegangen. Als wir beim Grab waren, wurde er noch nicht in sein Nischengrab gelegt. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam saß sich dann hin und wir um ihn herum, als ob auf unseren Köpfen Vögel wären. Gemeint ist, wie ruhig sie sich verhalten haben, um zuzuhören, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen hat. In seiner Hand war ein Stock, mit dem er in den Boden ritzte. Dann hob er seinen Kopf und sprach zwei oder dreimal: Sucht bei Allah Zuflucht vor der Strafe im Grab. Sucht bei Allah Zuflucht vor der Strafe im Grab. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Er hört wirklich, das heißt der Verstorbene, wenn er beerdigt worden ist, er hört wirklich die Trittgeräusche, das heißt die Geräusche des Laufens der Füße auf dem Boden, wenn sie sich abwenden, das heißt diejenigen, die beim Begräbnis dabei gewesen sind und nach Hause gehen, und wenn zu ihm gesagt wird, du, das heißt zu dem Verstorbenen gesagt wird, du, wer ist dein Herr? Und was ist deine Religion? Und wer ist dein Prophet? Zwei Engel, in einer anderen Version heißt es, zwei Engel kommen zu ihm und lassen ihn aufrecht sitzen. Dann sprechen sie beide, wer ist dein Herr? Dann sagt er, mein Herr ist Allah. Dann sagen sie, was ist deine Religion? Er sagt dann, meine Religion ist der Islam. Dann sagen sie, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen, er ist der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Sie werden sagen, woher weißt du das? Er wird sagen, ich habe das Buch Allahs gelesen und daran geglaubt und es für wahr gehalten. In einer anderen Überlieferung heißt es, das ist mit der Aussage Allahs gemeint, Allah festigt diejenigen, die glauben und so weiter. In einer Surah 14, Vers 27, Ibrahim heißt es, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. Das heißt, Allah festigt diejenigen, die glauben, mit dem festigenden Wort, das heißt mit La ilaha illallah. Dann ruft jemand vom Himmel, dass, Doppelpunkt, mein Diener die Wahrheit gesprochen hat. Bereitet ihm einen Teppich des Paradieses, bereitet ihm einen Teppich des Paradieses aus, öffnet ihm eine Tür zum Paradies und gebt ihm etwas vom Paradies zum Bekleiden. Dann nimmt er ihre frische Luft und guten Geruch wahr. Sein Grab wird ihm dann, soweit sein Blick reicht, erweitert. Was aber den Ungläubigen angeht, da erwähnt der Überlieferer, dann kehrt seine Seele zu seinem Körper zurück, dann kommen zwei Engel zu ihm und lassen ihn aufrecht sitzen, dann sprechen sie, wer ist dein Herr? Er wird sagen, hä, ich weiß nicht. Dann sagen sie, was ist deine Religion? Er wird sagen, hä, ich weiß nicht. Dann sagen sie, wer ist dieser Mann, der unter euch erweckt wurde? Er wird sagen, hä, ich weiß nicht. Dann wird jemand vom Himmel her rufen, er hat gelogen, bereitet ihm einen Teppich aus der Hölle aus, kleidet ihn mit Feuer ein, und öffnet ihm eine Tür zur Hölle. Er nimmt dann ihre Hitze und ihre heiße Luft wahr. Ihm wird sein Grab so verengt, dass seine Rippenknochen ineinander gehen. Und in einer anderen Überlieferung heißt es zusätzlich, dann wird er einem blinden Höllenwächter ausgeliefert, der eine Eisenstange bei sich hat. Wenn man damit auf einen Berg schlagen würde, würde er zu Staub. Dann schlägt er ihn einmal so, dass der Schlag von jedem zwischen Osten und Westen hören kann, außer die beiden schwer Belasteten. Damit sind die Djinn und die Menschen gemeint. Dann wird er zu Staub und hiernach kehrt die Seele wieder zurück. Das ist der Hadith von Al-Bara ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu. Ein gewaltiger Hadith, ein Hadith, dessen Wirklichkeit jeder von uns eines Tages zweifellos erleben wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen machen, die die richtigen Antworten geben können und werden. Das heißt zu den gläubigen Menschen, die wissen, wer ihr Herr ist und was ihre Religion ist und wer ihr Prophet ist, sallallahu alaihi wasallam. Und das sind die drei fundamentalen Grundlagen, die in diesem Werk behandelt werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala es mir und euch leicht machen. Der Autor beginnt im Namen Allahs, des Allerbarmers, Barmherzigen, im Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und noch dazu möchte ich noch auch sagen, wie gesagt, wir werden sehen, dass das, was wir lernen, übereinstimmt, insha'Allah ta'ala, mit dem, was wir aus dem Koran kennen und aus der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Es handelt sich also nicht um irgendetwas Neues, keine Neuerung, und auch der Autor ist kein Erneuerer unter den Gelehrten gewesen, sondern eher jemand, der den Menschen die Religion versucht hat, in einfachen und klaren Worten zusammengefasst zu erklären. Und wir werden auch sehen, dass wir nicht glauben, dass dieser Autor noch irgendein anderer Mensch auf dieser Welt von den Gelehrten unfehlbar ist. Und deswegen werden wir sehen, dass das meiste, Alhamdulillah, übereinstimmt mit dem, was im Koran der Sunna steht. Und dass es manche Dinge geht, über die es unterschiedliche Ansichten gibt unter den Gelehrten. Und ich werde inshallah ta'ala versuchen, darauf hinzuweisen. Und werden auch sehen, dass wir hier und da, auch heute, werden wir nicht alles einfach so schlucken, wie der Autor es gesagt hat. Wir werden auch an einer Stelle sagen, nein, wir sind der Meinung, dass eine andere Ansicht stärker ist als die Ansicht, die der Autor erwähnt hat. Das alles, liebe Geschwister, zeigt, dass der Muslim sich festklammert an den Worten Allahs, an den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was die Gelehrten angeht, sofern ihre Aussage übereinstimmen mit diesen Quellen, dann ist es gut. Ansonsten, wenn sie ihm widersprechen, dann möge Allah dem Gelehrten verzeihen, vielmehr sogar möge er ihn belohnen für den Versuch, die Wahrheit zu erreichen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer den Weg der Wahrheit leiten. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Natürlich, kein letzter Hinweis, die Texte, normalerweise sollte jeder so einen Text, weil er auch sehr kurz ist, immer ausgedruckt mitbringen, gerade wenn man weiß, was an Texten behandelt wird, denn wie soll man sich konzentrieren auf etwas, was man nicht vor sich hat. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass der Text, wie gesagt, unterschiedlich übersetzt wird, ist kein Problem. Nimmst du irgendeine Übersetzung, du wirst schon merken, dass es mehr oder weniger das Gleiche ist. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, Bismillahirrahmanirrahim. Das heißt, im Namen Allahs beginnen wir diesen Text. Und natürlich hat der Autor mit Bismillahirrahmanirrahim begonnen, weil auch Allah Azza wa Jal im Koran al-Karim 113 von 114 Suren damit begonnen hat, was darauf hinweist, dass es eine Sunna ist, dass man sein Buch mit dem Namen Allah, im Namen Allahs beginnt. Er sagte, rahimahullah ta'ala, wir lesen erstmal den Text, den Teil vor, den wir heute vorhaben durchzugehen, und danach gehen wir die einzelnen Sätze noch einmal durch. Wisse, möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns zur Pflicht gemacht wurde, vier Dinge zu erlernen. Das Wissen, und dies ist die Kenntnis Allahs und die Kenntnis seines Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Kenntnis der Religion des Islam mit seinen Beweisen. Die Umsetzung, zweitens die Umsetzung, drittens das Aufrufen dazu und viertens geduldig das Leid diesbezüglich ertragen. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Beim Zeitalter. Der Mensch befindet sich wahrlich im Verlust. Außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun und einander die Wahrheit eindringlich empfehlen und einander die Standhaftigkeit eindringlich empfehlen. Das ist Surat Al-Asr. Die gesamte Surah 1 bis 3. Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagte, hätte Allah nur diese Surah auf die Menschen herabgesandt, so wäre sie ausreichend oder so wäre sie genug. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, sagte, das heißt, in seinem Sahih-Werk hat er ein Kapitel so benannt. In seinem Sahih-Werk hat man Sahih al-Bukhari, das berühmte Buch, authentischste Buch nach dem Koran Karim. Er sagte, ein Kapitel nannte er so, das Wissen kommt vor Wort und Tat. Und der Beweis ist die Aussage des Erhabenen, wisse also, dass es keinen Gott außer Allah gibt und bitte um Vergebung für deine Sünden. Das ist in Surat Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, auf Arabisch, fa'alam. Taban, manchmal sagen wir die Aussage Allahs Erhabenen, aber die gemeint ist nicht die übersetzte Aussage, ist ja logisch. Also jeder weiß, dass auf Arabisch auch gesagt worden ist. Und auf Arabisch heißt es, fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dhanbik. Imam Bukhari sagte, so kommt das Wissen vor Wort und Tat. Das ist der Abschnitt, den wir heute inshallah ta'ala mit Allahs Hilfe durchgehen möchten. Und möge Allah uns davor die Kraft geben. Er sagte, im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen, Bismillahirrahmanirrahim, wisse, möge Allah dir barmherzig sein. Die Barmherzigkeit Allahs Azza wa Jal ist eine Eigenschaft von ihm. Und Barmherzigkeit beinhaltet vieles. Aber zur Barmherzigkeit gehört, dass Allah Azza wa Jal, also wenn Allah sich dir deiner erbarmt, also der Autor macht Dua für dich als Leser. Und wenn Allah Azza wa Jal sich deiner erbarmt, dann bedeutet dies Vergebung deiner früheren Sünden und dass er dich schützt vor zukünftigem Übel. Das heißt, zum Beispiel vor Krankheiten, vor Katastrophen, vor Heimsuchungen, vor Prüfungen, vor weiteren Sünden und so weiter und so. Das heißt also, wenn Allah sich deiner erbarmt, dann bezieht sich die Erbarmung in Bezug auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft. Möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns, möge Allah dir barmherzig sein, dass es uns zur Pflicht gemacht wurde, vier Dinge zu erlernen. Erstens, das Wissen. Also wir haben jetzt hier vier Prinzipien und den Beweis dafür, den haben wir in Surat al-Asr, wie wir gerade gesehen. Das Wissen, und dies ist die Kenntnis Allahs und die Kenntnis seines Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Kenntnis der Religion des Islam mit seinen Beweisen. Okay. Die Kenntnis Allahs, was ist mit der Kenntnis Allahs gemeint? Da kann man natürlich vieles sagen, aber im Grunde genommen ist damit gemeint, dass wir alles, was Allah Azza wa Jal offenbart hat, oder was über ihn gesagt wird, subhanahu wa ta'ala, im Koran oder in der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, akzeptieren und dass wir uns auch, dass wir daran glauben und dass wir auch diesem uns fügen. Das heißt, wir akzeptieren alles, was von Allah Azza wa Jal kommt und wir fügen uns auch diesem, was Allah offenbart hat, sowohl offensichtlich als auch insgeheim, wenn man das so nennen darf. Offensichtlich gemeint ist, dass wir uns nach Muslime außen hin geben und dass wir auch gottergebene Menschen im Innersten sind. Und die Kenntnis um Allah Azza wa Jal, das heißt über Allah Bescheid zu wissen, wenn wir sagen, wenn wir über den Glauben über Allah Azza wa Jal sprechen, dann schließt das vier Aspekte ein. Wir wissen die vier Aspekte, beziehungsweise drei und der vierte ergibt sich daraus sowieso. Der erste Aspekt ist zu glauben an seine Existenz. Und die anderen drei Aspekte sind die drei Kategorien des Tawhid, die an anderer Stelle in Aqidah-Büchern ausführlicher behandelt werden. Das heißt also, zur Kenntnis Allahs Azza wa Jal gehört, also gemeint ist der Glaube an Allah Azza wa Jal. Und wie kommt man aber zur Kenntnis Allahs? Das heißt, wie kommt man dazu, an Allah Azza wa Jal zu glauben? Und wie kommt man dazu, über ihn Wissen zu erlangen? Durch zwei Sachen mindestens. Erstens, durch Nachdenken über die Schöpfung Allahs und zweitens Nachdenken über die Ayat Allahs. Ayat ist der Plural von Ayah und bedeutet Zeichen oder Hinweise. Und damit sind entweder, wie gesagt, die Zeichen in der Schöpfung gemeint, denn jedes Geschöpf ist ein Zeichen, das ist wie eine Flagge, die zeigt, ich bin ein Beweis dafür, dass es Allah gibt. Denn wir wissen, von nichts kommt nichts. Also jede Sache, die da ist, jede Sache, die existiert, diese Sache ist ein Beweis dafür, dass jemand sie erschaffen hat. Und das ist Allah Azza wa Jal. Das heißt also, das sind die Zeichen in der Schöpfung Allahs. Und deswegen Allah sagte subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, indem er die meisten Menschen kritisiert, indem er die Menschen kritisiert, die nicht an Allah Azza wa Jal glauben, وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Was sinngemäß bedeutet, wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorübergehen und von denen sie sich abwenden. Das heißt, zweifellos das Denken über die Schöpfung, Nachdenken über die Schöpfung Allahs und zweitens das Nachdenken über die Ayat des Koran al-Karim. Diese beiden Dinge führen zur Kenntnis um Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, das ist die Kenntnis Allahs. Und die Kenntnis seines Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, an ihn zu glauben, beziehungsweise ihn zu kennen, bedeutet auch wiederum nicht nur alles zu akzeptieren, sondern auch ihm zu folgen. Und darüber werden wir jetzt gleich natürlich näher eingehen. Aber wenn wir sagen, es reicht nicht aus, nur an ihn zu glauben, ihn für wahr zu halten, sondern man muss auch das akzeptieren und danach handeln. Warum? Weil wenn wir nur glauben, dass es Allah gibt, und wenn wir nur glauben, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gesandter Allahs ist, dann sind wir nicht besser als andere Gemeinschaften, die keine Muslime sind und die das auch geglaubt haben. Also zum Beispiel nehmen wir als eines der deutlichsten Beweise aus dem Koran al-Karim, zwei Beweise nehmen wir. Einmal das Beispiel von der verborgenen Welt und das Beispiel von der sichtbaren Welt. Die verborgene Welt, Iblis. Iblis kennt Allah Azza wa Jal. Und er hat mit ihm direkt gesprochen. Und Iblis hat vom Paradies gesehen, was du nicht gesehen hast. Das heißt, seine Überzeugung von der Wahrhaftigkeit der Aussagen Allahs im Koran ist unumstritten, ist zweifellos. Und seine Überzeugung davon, dass er auf dem falschen Weg ist und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Muslime auf dem richtigen Weg sind, ist ebenfalls eine hundertprozentige. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist Nummer eins. Aber trotzdem gilt er als Kafir. Wie Allah sagte, er war einer der Kafirun, er war einer der Ungläubigen. Das heißt, wie kann er als Ungläubiger bezeichnet werden, obwohl er doch geglaubt hat? Nein, wir sagen, das Glauben im sprachlichen Sinne, das heißt, dass man etwas für wahr hält, das ist nicht das, was ausreicht im Islam. Sondern das würden wir als eine sprachliche Bedeutung von Glauben bezeichnen. Aber Glauben in dem Sinne, dass Allah Azza wa Jal das akzeptiert, das nennen wir im Arabischen Iman, und dazu gehört ebenfalls, dass man auch entsprechend dem, woran man glaubt, äußerlich und innerlich handelt. Das zweite Beispiel aus der Welt, die wir sehen können, ist das Beispiel der Banu Israel. Das Beispiel der Kinder Israels. Im Speziellen natürlich meine ich damit die Juden zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn man stelle sich vor, sie waren in Medina, weil sie ja gerade gewartet haben darauf, dass der letzte aller Propheten und Gesandten dorthin auswandern wird. So haben sie sich gesagt, wir siedeln uns dort an und wir werden gegen die Götzendiener vorgehen, sobald dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns gekommen ist, dann schließen wir uns ihm an und wir gehen vor gegen die Götzendiener. Denn die Juden waren ja, ursprünglich sind sie eine monotheistische Glaubensgemeinschaft. Und die Götzendiener in Medina und in Mekka, sie waren ihnen feindselig gesinnt. Und deswegen waren sie nicht auf einer Wellenlinie, wie man sagt. Und deswegen haben sie nur auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet. Was sagt uns Allah Azza wa Jal über sie? Allah sagt uns im Koran al-Karim, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Das heißt, sie kennen ihn genauso, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Man stelle sich das vor. Sie, die Juden, kennen ihn, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als was? Als den Propheten, als den Siegel der Gesandten. Sie wissen, das ist der Prophet, von dem Moses gesprochen hat, das ist der Prophet, von dem Jesus gesprochen hat, das ist der Prophet, von dem Allah gesprochen hat, als er ihnen einen Propheten verkündet hat am Ende der Zeit. Und sie wussten es genauso, wie sie ihre eigenen Söhne kennen. Genauso wie du deinen Sohn kennst, der heißt Abdullah, der heißt Ali, das ist der Muhammad, das ist der Abdul Latif und wie auch immer. Genauso wissen sie, das ist Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, das ist der Prophet. Aber trotzdem, das Wissen hat ihnen nicht ausgereicht. Und trotzdem sind sie bei Allah Azza wa Jal Kafir. Das heißt, ungläubige Menschen. Ungläubige in welchem Sinne? Nicht im sprachlichen Sinne. Im sprachlichen Sinne, sie glauben daran, dass es der Prophet ist. Aber im religiösen Sinne, sie befolgen ihn nicht. Sie akzeptieren ihn nicht. Und deswegen sind sie bei Allah Kafir. Okay? Weil das eines der Probleme, dass immer man verwechselt die sprachliche Bedeutung mit der religiösen Bedeutung. Und deswegen sagen manche Leute, wie kannst du jemanden als Ungläubigen bezeichnen, obwohl er doch an Allah glaubt? Ja, wir sagen, er glaubt an Allah Azza wa Jal im sprachlichen Sinne, aber er glaubt nicht an Allah Azza wa Jal im religiösen Sinne. طيب. Was bedeutet es, an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu glauben? Es bedeutet, liebe Geschwister, unter anderem, dass wir alles akzeptieren, was über ihn sallallahu alaihi wasallam berichtet wird, authentisch. Alles, was über ihn authentisch berichtet wird. Und das schließt ein sowohl die Mutawatir-Überlieferungen als auch die Ahad-Überlieferungen. Was bedeutet Mutawatir und was bedeutet Ahad? Mutawatir-Überlieferungen, liebe Geschwister, sind Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam oder über irgendeine andere Person, die von so vielen Personen in jeder Generation überliefert worden ist, dass der Verstand es ausschließt, dass diese Menschen sich hätten auf einen Fehler oder auf eine Lüge einigen können. Mit anderen Worten, es bedeutet hundertprozentige Gewissheit, hundertprozentige Sicherheit. Das sind Mutawatir-Überlieferungen. Das heißt also, eine Überlieferung, die so authentisch ist, dass keiner diese Überlieferung leugnen kann, wenn er einen gesunden Menschenverstand hat. Also es spielt nicht mal eine Rolle, ob ein Muslim ist oder Kafir ist. Jeder Muslim oder Kafir wird diese Sache akzeptieren als eine authentische Überlieferung über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weil es kann nicht sein, dass Leute im Osten, Leute im Westen, Leute im Süden, Leute im Norden und das mehrfach und in der Mitte und anderswo über den Propheten sallallahu alaihi wasallam unabhängig voneinander Dinge überliefern und am Ende genau der gleiche Wortlaut rauskommt oder der gleiche Sinn rauskommt, wenn es sich um den Sinn und nicht um den genauen Wortlaut handelt. Es gibt beide Arten von Tawatur. Und das, wie gesagt, es schließt der Verstand aus, dass es sein kann, dass so viel, dass da irgendwie ein Fehler sich eingeschlichen hat. Und das Paradebeispiel für Tawatur ist natürlich der Koran al-Azim. Der Koran al-Azim, wir wissen, dass der Koran, subhanallah, obwohl er mündlich und schriftlich weitergegeben worden ist,